Lebendiger Gott, wir danken dir für den Lauf dieses Tages und wir danken dir, dass wir jetzt noch einmal zusammenkommen dürfen, um einen abschließenden Teil mit anzufügen an das, was wir schon aus deinem Wort aufgenommen haben, an Wahrheit, an Lehre, an Hilfe, an Wegweisung. Und wir bitten dich jetzt auch für diesen dritten abschließenden Teil um deinen Segen und danken dir, dass du hier in unserer Mitte bist. Gepriesen seist du, unser Gott. Amen. Teil 1, der Schöpfer. Mit dem Schöpfer hatten wir das Thema des Machens, des Schaffens, der Tätigkeit, dieses Geschenk, was zu uns Menschen gehört. Mit Teil 2, dem Sünder, haben wir, Mit Teil 2, dem Sünder, haben wir das Problematische wahrgenommen und damit die Unwucht herausgearbeitet mit Mühsal, Dornen und Disteln und dem Schweiß. Das gehört elementar mit dazu. Mit Teil 3, mit der Ruhe, haben wir darauf den Schwerpunkt gesetzt, dass es von Gott her eine Ordnung gibt, dass er nach den 6 Tagen einen 7. anderen setzt und ich darin, in der Annahme dieser Setzung, ihm natürlich auch damit die Ehre gebe. Mit Teil 4 sind wir in 3 Abteilungen einmarschiert, die als Folgen zu kennzeichnen sind. Einmal das Thema der Faulheit und dabei die Arbeitsethik aus dem 2. Thessalonicher Brief. Ich arbeite für meinen Erwerb, dass ich genug habe und für andere gemäß meinem Metrum. Das war so da der Kern. Ich habe in dem 4b-Teil da miteinander die Frage bearbeitet des Missbrauchs von Arbeit und der Erkenntnis neutestamentlich ist Arbeit ein Mandat, ein Gottesdienst. Ich diene Gott mit meiner Arbeit und darf darin ihm als meinem eigentlichen Herrn die Ehre geben. Und die 3. Folge neben Faulheit und Missbrauch war ja dann das Maßlose der Arbeit und dann das Thema, dass ja auch dann ich darauf achten muss, die Priorität richtig zu setzen. Und bei der Priorität geht's um Matthäus 6, 33. Zuerst Reich Gottes und dann das andere. Wenn die Arbeit das Übermaß bekommt, dann verdrängt's das alles. Denkt an die entsprechenden Texte aus den Dornen und aus der Einladung zum Abendmahl und der Hochzeit und dem reichen Kornbau. Und überall kommt dasselbe Motiv. Wir sind dann in einem 5. Teil auf die Knechte aufmerksam geworden. Und die Knechte, da war ja dann für uns plötzlich das Thema nochmal von einer ganz anderen Seite gespiegelt. Ich darf in Christus Jesus Knecht, Sklave Christi Jesus sein. Was für ein Titel, was für ein Adel, was für eine besondere Wertschätzung meines kleinen normalen Lebens. Was kommt da nochmal eine ganz andere Dimension rein? Er hat mich aus der Knechtschaft der Sünde, aus dem Dienstverhältnis des Alten herausgeholt, eine neue Knechtschaft, einen neuen Dienst, die Herrschaft der Gnade hineingegeben. Er hat den Lohn des alten Lebens mir weggenommen, der Sündelohn ist der Tod, und hat mir einen neuen Lohn gegeben, nämlich das ewige Leben. Da kommen wir nochmal eine ganz andere Dimension des Arbeitsthemas bei uns an. Und damit sind wir schon bei einem kleinen Zwischenstep, der jetzt noch rein muss, nämlich das Thema von dem Lohn. Das sollten wir uns nochmal ganz kurz miteinander angucken, denn der Lohn, also der 6. Punkt ist der Lohn, der gehört natürlich zu diesem Arbeiten ja immer dazu. Für mein Arbeiten bekomme ich einen Lohn. Und jetzt haben wir ja gerade in dem Teil 5 miteinander erarbeitet, dass ich ja ein Geschenk bekomme. Ich bekomme ja ein Geschenk. Ich bekomme alles geschenkt. Und dann haben wir natürlich ein Problem mit dem Lohn. Und jetzt kommen wir in eine Thematik rein in der Bibel, die immer wieder so eine gewisse Spannung drin hat. Denn natürlich ist tatsächlich das wichtig zu betonen, ich habe mir überhaupt nichts verdient. Alles, was ich bekomme, bekomme ich geschenkt, absolut geschenkt. Und wir haben die Lieder entsprechend schon gesungen dazu. Und doch entdecken wir, dass dann der Lohngedanke immer wieder so reinrutscht. Und dazu möchte ich gerne einen Text lesen. Es gibt verschiedene, die das aufnehmen bei Jesus. Nämlich er hat das Gleichnis vom Knechtslohn uns in Lukas 17 mitgegeben. Und dieses Gleichnis wollen wir uns ganz kurz anschauen. In Lukas 17 lesen wir, wer unter euch hat einen Knecht? Da ist er, ja? Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr das alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Oh, das klingt, je nachdem, wie das bei Ihnen ankommt, das klingt ein bisschen herb. Und jetzt merken wir, dass dieses Gleichnis von Jesus uns noch einmal ganz besonders in dieser Thematik diese Perspektive mitgibt. Dass wir da das ganz deutlich, ganz, ganz, ganz klar sehen, wir sind die absolut Bevorzugten, dass wir in der Knechtschaft des lebendigen Gottes angekommen sind. Punkt. So, das heißt, da gibt es überhaupt nichts jetzt, was an Rechnung meinerseits zu erstellen wäre, ihm gegenüber. Undenkbar, undenkbar. Er kriegt doch von mir keine Rechnung. Richtig? Natürlich, auf gar keinen Fall. Ich bin ja glücklich, dass ich dabei sein darf. Wie sollte ich ihm eine Rechnung stellen? Also er hat mich in seinen Dienst genommen, er hat mich geadelt, dass ich in dieser Knechtschaft sein darf, in diesem Herrschaftssystem, dass ich einen Vater in Christus habe, dass ich ihn habe, dass ich alles habe, dass ich in seinem Haus sein darf, zählt alles auf und dann ist von mir ihm gegenüber überhaupt keine Rechnung zu stellen. Nie und nimmer kriegt mein Gott von mir eine Rechnung. Ganz eindeutig. Das ist hier das eine, was uns hier entgegenkommt. Wilhelm Löhe, manche von Ihnen kennen diesen Namen noch, 19. Jahrhundert. Das war die Leitfigur der Diakonie im lutherischen Denken. Wilhelm Löhe hat diesen eigenartigen Satz geprägt, weiß nicht, ob jemand ihn kennt, mein Lohn ist, dass ich darf. Ja, es gibt doch Einzelne, die nicken. Ja, mein Lohn ist, dass ich darf. Ich weiß, man kann das furchtbar so mit so einer moralischen Sülze umgeben. Das weiß ich. Aber das ist ja nicht der Gedankengang, den ich jetzt gerade hier vermitteln möchte. Sondern der Gedankengang ist der, natürlich. Ich bin natürlich dabei. Selbstverständlich bin ich dabei. Ich darf diesem Herrn dienen. Ich bin mit diesem Gott unterwegs. Er ist mein Herr, mein König. Das heißt, diesem Knechtslohn-Gleichnis von Jesus kommt in einer sehr pointierten Weise zum Ausdruck, dass ich, der Knecht, natürlich absolut dankbar bin, dass ich in dieser Herrschaft bin. Und es ist selbstverständlich, wenn man mich fragt, sagen muss, das war normal, was ich getan habe. Absolut normal. Da gibt es überhaupt nichts in irgendeiner Art und Weise jetzt besonders hervorzuheben. Das ist, denke ich, der eine Teil. Der andere Teil bei diesem Knechtslohngleichnis ist natürlich für alle, die Bibel kennen, dass da etwas Außergewöhnliches uns entgegenspringt, nämlich, dass hier heißt, wird er, der Herr, zu seinem Knecht sagen, wird er sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich, diene mir. Und plötzlich denke ich, das kann ja gar nicht wahr sein. Das hat er wirklich getan. Also er, der Herr, steht jetzt da und sagt, kommt doch nie vor im normalen Leben, nicht wahr? Und alle sagen, ja natürlich nicht, sein Herr, ich bin der Knecht. Und jetzt haben wir Johannes 13 vor uns. In der Fußwaschungsgeschichte kommt genau das vor. Genau das macht er. Das heißt, er macht mit seinem Leben genau das, was er im Gleichnis sagt. Das ist undenkbar, macht man nicht, kann man nicht erwarten. Aber in seinem Verständnis von Dienstbarkeit dem Vater gegenüber hat er genau das für mich getan. Das heißt, dieses Gleichnis hat noch so eine Pointe dahinter zu begreifen. Das ist ja ganz erstaunlich, was mir da entgegenkommt und was er mir da jetzt mit sagen will. Und von daher ist es selbstverständlich, dass plötzlich mit diesem Knechtslohntext aus Lukas 17 wir wieder bei dem Begriff stehen, dass ein Paulus sagt, ich bin der Sklave Christi Jesu und was Besseres kann mir gar nicht vorkommen. Wo sollte ich denn sonst hingehen? Wo sollte ich denn sein? Wo wollte ich denn dienen? Als allein diesem Gott dienen. Das, was Besseres kann mir gar nicht passieren. Er hat mich in Dienst genommen. Ich bin doch nicht zu bemitleiden. Ich bin doch nur noch zu beneiden. Ich bin Christi Knecht. Wunderbar. Ganz toll. Wir dienen, Herr, um keinen Lohn. Es wäre uns selbst zu schaden. Doch stehen wir um deinen Thron im Abglanz deiner Gnaden. Auch fordert keiner Dank und Recht, er wäre ja verloren. Du hast den ungetreuen Knecht dir selbst zum Lohn erkoren. Rudolf Alexander Schröder, die haben das schon richtig, richtig gut durchdacht. Lohn? Auf gar keinen Fall. Erste Antwort. Lohn? Ja, auf jeden Fall. Zweite Antwort. Ja, aber selbstverständlich kriege ich einen Lohn. Ja, aber natürlich. Ja, ganz klar kriege ich einen Lohn. Das wird extrem spannend, wenn Sie, wenn ich den Lohn kriegen. Und jetzt gucken wir noch einmal die Bibel an und schlagen Matthäus Evangelium auf. Und dann komme ich da an in der Welt meines Gottes. Nach langer Zeit kam ja dann der Herr, Matthäus 25, 14 fortfolgende, und ging zu seinen Knechten. Und diese Knechte kamen zu ihm und haben Rechenschaft abgelegt. Und dann kam der erste herzu, der 5 Zentner empfangen hatte. Und dann legte er weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach der Herr zu ihm, recht so, du treuer und tüchtiger Knecht. Du bist über dem Wenigen treu gewesen. Ich will dich jetzt über viel setzen. Gehe hinein zu seines Herrn Freude. Wow! Plötzlich geht die Tür nochmal ganz anders auf. Aber erst dann, wenn ich Teil 1 verstanden habe, richtig nachvollziehbar, erst wenn ich Teil 1 ganz in mich aufgesogen habe und weiß, hallo mein Herr, von mir eine Rechnung nie und nimmer. Du warst es, der mir gedient hat. Ich darf dein Knecht sein. Mein Lohn ist, dass ich darf. Punkt, Ende aus. Kommt der zweite Teil, dass mein Herr zu mir sagt, wenn du zu mir kommst, wenn du zu mir ankommst, nach deinem Leben der Nachfolge, dann werde ich das belohnen. Ich werde das belohnen. Die Texte dazu sind eindeutig. Und er wird das tun. Und bei diesem Belohnen, das da abläuft, geht es ganz eindeutig um eine ganz besondere Qualität. Und diese Qualität ist im christlichen Glauben das höchste Gut. Ich habe unsere Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit, am Donnerstag war das in der Schulung, ein bisschen da aus dem Konzept gebracht, weil ich da ihnen das genau gesagt habe, dass da, was glaubt ihr, was ist die wichtigste Qualität eines Mitarbeiters, die wir auf der La Höhe brauchen. Dann kam der ganze Klassikkram, was man so immer als Qualitäten da vor sich hinschiebt. Und das ist alles nett, aber es ist alles B, C, D. Was ist die Top-Qualität eines christlichen Mitarbeiters? Es ist eine einzige Sache. Und die braucht es vor allem anderen, nämlich Treue. Treue ist die Qualität. Ganz eindeutig. Das ist ein so vernachlässigte Begrifflichkeit in unserer Gesellschaft geworden. Und er spielt die entscheidende Rolle im christlichen Glauben. Ich will, dass du für treu befunden wirst. Du warst ein treuer Knecht. So sucht man nun nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu waren, dass sie in ihrer Verlässlichkeit dazu gestanden sind, in dem, was ich ihnen gegeben und beauftragt habe. Ganz wunderbar, wie hier die Grundeigenschaft unseres Gottes, Verlässlichkeit, Treue, Festigkeit, zu der Qualität wird, die wir zu leisten haben. Wir haben ganz unterschiedliche Qualitäten, die wir sonst noch mitbringen. Ist auch nett. Ihr Gabenprofil, ja, toll. Ihre entsprechende Ausbildung, die Sie irgendwo gemacht haben, Ihre 23 Karriereschritten aus Ihrem Berufsleben, auch gut. Haben wir nichts gegen. Aber wie verstehen Sie? B, C, D. A, bist du treu. Kann ich mich, sagt mein Herr, auf dich mich verlassen? Das ist es. Das ist die Qualität. Er ist treu und er sucht bei uns Treue. So, und jetzt merken wir, dass er dafür Lohn gibt. Du tüchtiger und treuer Knecht. Du warst ein treuer Knecht, ist das absolute Ehrentitel innerhalb der Belohnung beim lebendigen Gott. Und spätestens da entdecken wir, da verschiebt sich noch einmal vor dem Thron Gottes die Dinge gewaltig, ganz, ganz, ganz gewaltig. Denn wenn mit dem Maß der Treue gemessen wird, dann habe ich nochmal ein ganz anderes Ranking, das natürlich sehr gut zu bedenken ist. Das wird, hat Manfred Siebald gesagt, das wird ein Staunen geben. Das wird ein Überraschen geben. Wenn dann der lebendige Gott mit dem Maß der Treue misst, ein Leben hineinguckt, und das Maß ist nicht, war ich am aufregendsten innerhalb der christlichen Szene, habe ich am meisten entsprechend im digitalen Universum mich produziert, war ich der, der unterbrochen natürlich vorne stand und das Ganze eine Show abgezogen hat, sondern war ich treu. War ich in dem Mandat, in dem Feld, in dem Arbeitsgebiet, das mein Herr mir als Knecht anvertraut hat, treu. Das ist es. Da werden manche, die werden da rechts überholen. Aber hallo, und der lebendige Gott wird sagen, du warst die Treue. Und er wird dir und er wird mir in die Augen schauen und wird das tatsächlich belohnen. Er wird das belohnen. Also zwei Antworten zum Lohn. Nein, kein Lohn, gar kein Fall. No go, geht gar nicht. Meinem Denken vollkommen weg, wo komme ich hin? Und klar sage ich Lohn, natürlich Lohn. Ja, selbstverständlich Lohn, her damit. Ja, beide Welten, das ist ja die Bibel, das ist die Bibel. Beide Welten haben ihre Bedeutung und ihre Wahrheit und wir können sie miteinander gut halten und merken, ja, tatsächlich, beide Welten stimmen. Ich ein Lohn? Nee, er kriegt von mir keine Rechnung. Und er sagt, ich will dich belohnen. Ich will dich belohnen, du mein treuer und tüchtiger Knecht. Und damit kommen wir zum Schluss, nämlich zum siebten und abschließenden. Denn natürlich, nach all dem, was wir jetzt hier gehabt haben, fehlt uns etwas ganz, ganz Wichtiges beim Thema Arbeit, nämlich es fehlt uns das Reich Gottes und die Arbeit. Das Reich Gottes und die Arbeit. Wir kommen also jetzt am Abschluss auf ein Feld, das für uns natürlich als Christen ausgesprochen wichtig ist. Alles nochmal, alles, was wir bisher gesagt haben, hat seine Bedeutung und seine Wertigkeit. Und jetzt kommt zu diesen sechs Punkten, die wir gesagt haben, noch ein siebter Punkt in besonderer Weise mit dazu, nämlich das Thema der Arbeit in Bezug auf das Reich Gottes. Die Kardinalstelle ist Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 11. Dort heißt es dann so im Kolosserbrief, diese alle sind meine Arbeiter oder meine Mitarbeiter am Reich Gottes. Da ist dieser Stadt, der Reich Gottes Mitarbeiter, auch der Reich Gottes Arbeiter. Da kommt paulinische Begrifflichkeit zusammen, die ist natürlich für uns gesättigt. Es kommt zum einen der Begriff Reich Gottes und es kommt zum anderen der Begriff unseres Themas heute, die Arbeit oder der Arbeiter. Bleiben wir aber bei dem Arbeitern ist das schnell geklärt und gesagt, tatsächlich, wir haben erstaunlich viele Arbeitsbibelstellen dann beim Apostel Paulus. Wir haben sie ja nicht nur hier, sondern wir haben sie auch im Denken vom Bau, 1. Korinther 3. Wir haben sie bei Epheser 2 beim Bauwerk, wir haben sie beim Leib des Christus, 1. Korinther 12, Epheser 4. Wir haben es bei Saat und Ernte, wird auch gearbeitet im 1. Korintherbrief. Es wird also relativ viel gearbeitet beim Apostel Paulus. Er gründet sich auf Jesus, wo dann das Arbeiten und der Knecht ja eben eine ganz zentrale Rolle spielen. So weit, so übersichtlich und klar. Arbeit. Und jetzt kommt aber der andere Begriff dazu, Reich Gottes Arbeit. Das wird also noch einmal spezifiziert zur normalen Arbeit. Es gibt also den Erwerb, meinen Broterwerb mit dem Genug und mit dem für andere und mit dem Metrum. Und dann gibt es noch einmal Reich Gottes Arbeit. Also eine Arbeit, die insbesondere sich um das Reich Gottes kümmert und müht. Reich Gottes, schnell erklärt, schnell gesagt, ist natürlich in unserem deutschen geschichtlichen Sprachhorizont, das schrappt immer. Da muss ich immer so einen Satz sagen, damit wir nicht in die falsche Sprachwelt eintauchen, aber gleichzeitig die Begrifflichkeit bewahren. Wenn vom Reich die Rede ist in der Sprache der Bibel, hat das mit unseren furchtbaren Reichserfahrungen des letzten Jahrhunderts nichts gar nichts zu tun. Die Begrifflichkeit ist dadurch gesichert, weil sie monarchisch gefüllt ist. Es geht um ein Königreich und nicht um irgendein anderes Reich, welcher Sorte auch immer. Also, sie hat den eigentlichen Monarch, den eigentlichen König, den lebendigen Gott als Mittelpunkt. Es geht um eine Arbeit am und für und im Königreich Gottes. Und damit haben wir die Begrifflichkeit, die der Apostel Paulus als Überbegriff für das gesamte heilsgeschichtliche Szenario gewählt hat. Wenn Paulus von Heilsgeschichte im Ganzen denkt, dann sieht er die Aufrichtung der Königsherrschaft des Sohnes Gottes. Und wenn die Königsherrschaft des Sohnes Gottes aufgerichtet ist, 1. Korinther 15, übergibt der Sohn das gesamte Paket der Königsherrschaft dem Vater und dann wird Gott sein, alles in allem. Also das Heilsgeschehen hat ihn als den Gekrönten, das Lamm, das gekrönt ist, und der dann durch das, was er getan hat, das Heil ausbreitet. Und wenn das ganze Königreich aufgerichtet ist, dann sind wir am Ziel der Heilsgeschichte angekommen. So, und jetzt habe ich ja eine lange heilsgeschichtliche Linie und habe in dieser heilsgeschichtlichen Linie unterschiedliche Abschnitte, Bauabschnitte. Ich sage das immer gern, wir haben ja auf der Höhe unendlich viel Erfahrung mit Bauabschnitten. Ja, natürlich, zu wissen, gewisse Dinge sind fertig, aber das Ganze ist leider noch nicht fertig. Ich freue mich schon an dem, was fertig ist, aber ich weiß, es kommen noch ein paar Bauabschnitte. Ich brauche nicht die Beispiele weiter ausführen, das ist selbstredend. Ich habe das Ganze konzipiert, richtig, arbeite aber in Abschnitt für Abschnitt für Abschnitt mich durch. Die unterschiedlichen Gewerke, die unterschiedlichen Zeiten, die unterschiedlichen Methoden. Man kann das jetzt sehr schön übertragen auf geistliche Prozesse. So, in welchem Bauabschnitt sind wir denn? Von der großen Aufrichtung des Reiches Gottes, nachdem der Christus das Heil erworben hat mit seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz auf Golgatha. Überraschenderweise sind wir erst im Ersten. Wir sind das noch gar nicht so weit gekommen. Wir denken schon nach 2000 Jahren, mein Gott, es wird Zeit, mach fertig. Und Gott sagt, Abschnitt 1 steht unmittelbar vor dem Finale. Und dann sehen wir mal weiter, Abschnitt 2, 3 und 4 können selbst wir kleinen Laien schon erkennen. Und was der Ewige da vorhat, bis das ganze Projekt der Aufrichtung des Reiches Gottes dann fertig ist, sein Ding, lässt er uns offenbarungstechnisch nur ganz begrenzt in seine Bauunterlagen reingucken. Aber jetzt haben wir den ersten Bauabschnitt. Und der erste Bauabschnitt, das ist seine Ekklesia, das ist seine Gemeinde. Reich Gottes, Bauteil, Abschnitt 1, Ekklesia. Reich Gottes in Form von Herausrufung Einzelner, die zum Leib des Christus gehören dürfen. Faszinierend. Ich war vor drei Tagen, weiß nicht mehr, bei den nähenden Frauen, ein Stockwerk tiefer, unter Überschrift, das gab's noch nie, Thema Gemeinde, das gab's noch nie. Das stimmt, das gab's noch nie. Das Phänomen der Ekklesia ist eine völlig neue Erfindung. Das gab's noch nie. Das ist erst geworden als erster Bauabschnitt des Reiches Gottes. Dass der lebendige Gott nicht nur Individuen zu seinen Knechten, seinen Mägden macht, zu Sklaven Christi Jesu, dass er sie durch den Geist zu seinen Kindern macht, die ganze Sprachwelt, dass er als Individuum sie nimmt, sodass er diese verschiedenen Individuen, die er da erreicht hat, hineinbindet in den Leib des Christus, einen völlig neuen Organismus baut, Leib Christi oder Tempel, Epheser Kapitel 2, oder der Acker, das Feld Gottes, wie auch immer, die Sprachbilder sind verschieden. Zentral für uns ist das vom Leib Christi. Das gab es noch nie. Das gab es absolut noch nie. Und deswegen ist es ganz entscheidend für uns, dass wir natürlich das in den Blick kriegen. Als ich Knecht Christi Jesu werden durfte, da war es erstmal die Frage, dann will ich dir mit meinem Leben natürlich jetzt dienen, dir nachfolgen, dir die Ehre geben, alles was dazugehört. Und dann weitet der lebendige Gott, er macht das unterschiedlich, dann weitet der lebendige Gott einen den Blick und dann sieht man plötzlich, ach so, ich bin ja nicht nur als Individuum Knecht Christi Jesu, sondern ich bin ja auch eingebettet in den Leib des Christus. Du hast ja da was ganz Irres vor, mein Gott. Und ich bin da mit drin. Durch deine Ekklesia, deine Gemeinde, willst du deine Gemeinde, die es schon da gibt, fördern, aufbauen, stärken. Du willst andere dazu rufen. Du willst missionarisch tätig sein. Du bist ja jetzt, bist ja mittendrin, mein Gott, das ist ja unglaublich. Und ich, kleiner Wurm, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 9, bin berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, mit Christus Jesus. Ich bin mit dem Haupt und mit den Gliedern in diesen Organismus eingebettet und darf, jetzt kommt's, mitarbeiten. Wow! Ich bin also nicht nur in meinem normalen Arbeitsfeld, Tag 1 bis 6 plus 7. Tag besonders, in der Arbeit, sondern ich bin jetzt noch einmal in besonderer Weise geadelt, mitzuarbeiten an diesem Teilabschnitt der Aufrichtung der Königsherrschaft Jesu Christi, Bauabschnitt Ekklesia. Da bin ich mit drin. Bin ich mit drin? Da darf ich mitarbeiten. Und jetzt entdecken wir, da brauche ich nun eine ganz besondere Wahrnehmung. Das ist, je länger ich da mit Jesus unterwegs bin, desto klarer für mich. Das hat man nicht automatisch. Also es ist jetzt nicht so, ich wurde Christ und damit war von vornherein klar, ich bin natürlich mit in der Ekklesia als Reich Gottes Mitarbeiter. Nein, rein sprachlich schon nicht, aber auch inhaltlich nicht. Es braucht, ich habe es mal so scharf formuliert, es braucht bei ganz vielen von uns eine zweite Bekehrung. Also nicht übertreiben theologisch, aber zumindest mal drüber nachdenken. Bekehrung 1, ich komme zum Glauben. Bekehrung 2, ich komme zur Gemeinde. Und war nicht nur einfach, ich werde Kirchenmitglied, sondern ich komme zur Ekklesia. Ich verstehe in Anführungszeichen Ekklesia, Gemeinde. Paulus macht's so, Epheserbrief Kapitel 1, ich bete für euch, dass ihr die erleuchteten Augen des Herzens bekommt, damit ihr sehen könnt, zu welcher herrlichen Berufung ihr berufen seid. Das ist es. Das muss man mit Augen, erleuchteten Augen, anderen Augen sehen. Denn jetzt ist natürlich das ganz wichtig für uns alle, die wir alle in vorfindlichen, sichtbaren Gemeinden sind. Wir sind alle in vorfindlichen, sichtbaren Gemeinden. Und es ist ganz, ganz wichtig für unseren geistlichen Menschen und für das Thema der Reich Gottes Arbeit. Wenn ich von der vorfindlichen, sichtbaren Gemeinde ausgehend das Thema der Reich Gottes Arbeit durchdenke, werde ich scheitern. Denn das weitaus meiste der Ekklesia ist für meine menschlichen Augen nicht zu sehen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wie Gemeinde zu sehen ist, ist im Kern nicht zu sehen, sondern zu glauben. Ja, denken Sie doch mal das für Ihren aktuellen Club zu Hause durch. Sie werden ja morgen wieder den Genuss haben, in der sichtbaren Gemeinde präsent zu sein. Ja, ist doch alles recht überschaubar. Ja, ich brauche das nicht lange zu skizzieren. Da kommen drei Rollstuhlfahrer und vier Chaoten von der anderen Seite, noch drei Kinder dazu. Dann sind sie, wenn es hochkommt, 11 bis 12,8, die sich bemaskt irgendwie mit Wahnsinnsabstand in irgendeinem Raum wiederfinden. Und dann sagst du, herzlich willkommen im Reich Gottes. Und denkst im gleichen Satz, oh, lasst uns doch alles wieder einpacken, das Licht ausmachen, heimgehen. Weil das, was ich sehe, denke ich, oh mein Gott, vergiss es. Das Entscheidende an der Ekklesia ist nicht zu sehen, es ist zu glauben. Und erst wenn ich die erleuchteten Augen des Herzens habe, kann ich in der Ekklesia als Reich Gottes Mitarbeiter tätig sein. Denn wenn ich das nicht habe, und das merken wir immer und immer und immer wieder bei uns selbst und bei anderen, besteht immer die Gefahr der wahnsinnigen Enttäuschung. Ich habe das ja ganz anders vorgestellt. Der Club, wie er funktioniert. funktionieren soll und wie er nach vorne geht und mich dynamisch die Programme reinbringe und wie wir uns weiterentwickeln, der Heiligung voranschreiten, andere dazukommen, wie diakonische Arbeitsgruppen gründen und die Gesellschaft transformieren, nicht wahr? Und dann haben wir was und sind wir was und können was. Und dann mache ich das und ich mache das und ich krempel noch mehr die Arme hoch und ich verkante mich und ich merke, es geht nicht und dann zwinge ich noch mehr, es muss werden. Ich brauche ein neues Programm. Wo kriege ich ein neues Programm her? Wo funktioniert was? Ich importiere die neuen Programme, ich versuche sie zu implementieren, ich gebe noch mehr Gas und ich merke, es wird immer älter, es wird immer weniger und am Ende habe ich nichts geschafft und bin fix und fertig. Verstehen wir, was ich meine? Ich habe nichts gegen Innovation, bitte nicht falsch verstehen. Ich freue mich über jede Bewegung, die es im geistlichen Spektrum noch gibt, ist ja nicht mehr viel, ist wieder Quatsch, kurz vor der Nulllinie. Aber das ist wunderbar für alles, was es noch gibt in diesem toten Land. Wunderbar. Aber Vorsicht, 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 wie Reich Gottes Mitarbeiter, ganz wichtig. Was sehe ich denn? Was sehe ich denn? Was sehe ich? Mit welchen Augen bin ich unterwegs? Mit welchen Augen bin ich unterwegs? Beispiel dieser Woche, Seniorenkreis, ich weiß sogar, welche da sind, die da am Dienstag mit mir das Abendmahl gefeiert haben. Ja, Paul, danke. Gut. Wie viel waren wir? Ein Dutzend, ein gutes Dutzend. So, ein gutes Dutzend. Die Rollatoren-Rallye fand statt. Meine Mitbrüder waren da und Geschwister und Schwestern, alle natürlich im schrumpeligen Endstadium, wie es so ist, natürlich. So, was habe ich denn jetzt vor mir? Habe ich jetzt einen Gerativverein vor mir? Nein, 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 nein. Ich habe Schwestern und Brüder vor mir, die nach menschlichem Messen nur noch eine ganz kleine Wegstrecke durchhalten müssen, bevor sie in die Augen ihres Herrn sehen werden. Merken Sie was? Ach, das gibt so einen durchschnittlichen Senioren-Nachmittags-Kaffeekränzchen, einen ganz anderen Charakter. Lass uns mal begreifen. Verstehen Sie, was ich meine? Das Entscheidende an Gemeinde kann ich nicht sehen. Ich muss es glauben. Da haben wir morgen früh unsere Kindergottesdienstgruppe. Ich sage es mal vorsichtig. Mit der ganzen pädagogischen Vielfalt, die uns zurzeit angeboten wird, kommen diese Kinder hier ran. Ist ja nicht mehr ein pädagogischer Stil. 12 Kinder, 14 Methoden. So, dann kommen die also hier an und dann ringen also unsere Mitarbeiter mit diesem pädagogischen Chaos-Club und versuchen neben all dem noch ein klein bisschen Wort Gottes reinzubringen. Dann werden sie um 11:30 damit fertig sein, fix und fertig in jeder Hinsicht und denken, warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Wenn ich nicht die erleuchteten Augen des Herzens habe. Ich brauche die erleuchteten Augen des Herzens, sonst gehe ich vor die Hunde. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und deswegen ist das Thema, was wir durchdenken dürfen, für uns durchdenken dürfen. Was sehe ich, wenn ich Ekklesia sehe? Was sehe ich? Irgendeinen Club, irgendeinen Verein, irgendeine Trendgruppe? Nein, 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 nein. Ich sehe in der Schwachheit des alten Lebens, in der Schwachheit des alten Lebens eingebettet das Geheimnis von Menschen, die in Christus Jesus ihre Mitte haben. Kolosserbrief Kapitel 3, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr mit offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist es. Mensch, das ist es. Und jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt wendet sich das Blatt, dass sie sagen, ja wie? Das ist Ekklesia. Das ist Ekklesia. Teilhabe am Leib des Christus. Ich, ja du. Und glauben Sie, es wird noch besser. Denn plötzlich merke ich ja, wenn ich da in diesen Plan meines Gottes reingucke, ich denke, das darf ja nicht wahr sein. Ich bin nicht nur Teil dieser Ekklesia und darf mitarbeiten, bin also Säender und Saat, beides. Sondern er bereitet diese Gemeinde, diesen Körper, er bereitet ihn vor. Er bereitet ihn nicht nur vor, dass wir für die nächsten Äonen durch den Himmel schwirren, das ist auch gut, aber er bereitet ihn vor, dass er mit diesem Organismus, will er die weiteren Schritte umsetzen. Haben Sie das schon mal durchdacht? Er will seine Glieder, seinen Leib um das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Deswegen gibt es ja so faszinierende Bibelstellen wie, dann kam der Herr mit den Seinen. Hätte auch alleine. Nein, er kam mit den Seinen. Und dann kommt sein Trupp, sein Leib und ist an der Arbeit. Ihr werdet mit dem Christus herrschen, ihr werdet mit dem Christus unterwegs sein. Und wenn ich das nur ein klein bisschen, ich werde das nicht weitermachen, erahne, dann merke ich, das Thema von der Reich-Gottes-Arbeit dreht sich nicht im Sinn von, könntest du dir vorstellen, eventuell auch noch etwas zu tun in der Gemeinde? Ich weiß, du hast schon so unendlich viel Aufgabe, aber überleg doch mal, ob du noch ein Stündchen pro Monat, vielleicht nur jeden zweiten Monat investieren kannst. Sondern kriegen sie ein anderes Denken, weil sie plötzlich begreifen, das einzig Sinnvolle, was ich auf dieser Seite noch tun kann, was nicht in den Schredder der Zeitlichkeit kommt, ist die Investition in die Ekklesia meines Herrn. Das kann ich nicht sehen, das kann ich glauben. Und deswegen sind die besonders geadelt, die aufgrund ihrer Berufung die Freundlichkeit des Ewigen haben, ihren Erwerb quasi noch kombinieren zu können. Sie wissen jetzt, dass ich jetzt mir selber gerade spreche, ihren Erwerb damit noch kombinieren zu können, dass sie quasi innerhalb des Reiches Gottes auch noch bezahlt werden für das, was sie tun dürfen. Seltene Kaste, ich danke Gott dafür. Ich kann es auch ein bisschen derber sagen, dem Ochsen, der da trischt, soll man nicht das Maul verbinden. Aber ich mag das mit dem Ochsen nicht so deutlich ausbauen. Also ja, aber das ist der Gedankengang. So, jetzt haben wir aber es verstanden. Das heißt, die sind gar nicht zu bemitleiden. Die sind nicht zu bemitleiden. Die sind nicht zu bemitleiden. Die sind zu beneiden. Denn sie müssen nicht so viel von ihrer Zeit noch erwerben, um ihren Erwerb hinzukriegen, inklusive ihren Mandaten und allem, was dazugehört. Sondern das ist schon drin. Sie können also all das, was ihr Leben ausmacht, investieren in das, was bleibt. Teilhabe an der Ekklesia Gottes. Aber dazu braucht man die erleuchteten Augen des Herzens. So, und jetzt verstehen wir einen Paulus. Haben Sie irgendwo eine Bibelstelle, wo Sie den Eindruck haben, der Mann ist verzweifelt, schwimmt im Selbstmitleid, braucht therapeutischen Aufbau, muss mal die Work-Life-Balance durchdiskutieren. Weißt du, was ich meine? Bitte, nur, dass Sie es verstehen. Sondern Sie sehen einen Mann, der über die Maßen dankbar ist, dass der allmächtige Gott sein Schrottleben, das so bescheuert gegen den Christus aufgestellt war, umzudrehen und ihn zu einem Instrument des lebendigen Gottes zu machen und nicht nur die Gnade zu erleben, dass er mit dabei sein darf bei der Ekklesia, sondern die Gnade zu erleben, dass er mitarbeiten darf, dass er mit drin ist. Und dann rennt dieser Mann jahrzehntelang im halben Mittelmeerraum rum, damit eines passiert, dass Ekklesia aufgebaut wird. Deswegen, ja, Wir danken. Ich glaube, das Hauptwort meines Lebens ist Danke sagen. Ja? Für Dienste im Haus geschehen. Für alles. Aber streng genommen, nicht falsch verstehen, aber streng genommen, brauche ich mich dafür nicht bedanken, dass der lebendige Gott uns zusammengestellt hat, dass wir unser Leben ein bisschen investieren dürfen in sein erstes Teilabschnittsprojekt, die Ekklesia. Da darf ich mitarbeiten. Was für eine Würde. Was für eine Ehre. Lohn? Puff, bitte, wo kommen wir hin? Mein Lohn ist, dass ich darf. Es ist entscheidend. Der Schlüssel ist entscheidend. Ich glaube, dass wir es miteinander merken. Der Schlüssel ist entscheidend. Ohne erleuchtete Augen des Herzens rutscht es weg. Rutscht weg. So sagen Sie mit mir, und das habe ich mir schon gefühlt 2.500 Mal gesagt, gut, dann habe ich jetzt ab jetzt die erleuchteten Augen des Herzens. Ah, Sie wissen es. Eine Vorstandssitzung und Sie leben in der Nebelbank. Ja? Und denken, ach, ja, das ist doch das, das ist das doch, das wissen wir doch. dann brauchen wir immer wieder neu, dass zu meinem Gott hingehen, sag, mein Gott, gib sie mir wieder, gib sie mir, bitte gib sie mir wieder. Gib mir die erleuchteten Augen des Herzens. Donnerstagnachmittag hatte ich Bibelunterricht mit den Kindern hier aus unserer Gemeinde. 12 Originale des Ewigen. Ja, was ich Ihnen vermitteln will, hallo, das weiß ich inzwischen. Ja, ich bin jetzt 30 Jahre im Rennen. Aber das reicht nicht. Wie ich sie sehe, das ist der Schlüssel für den Nachmittag. Das ist der Schlüssel. Denke ich, fühle ich, strahle ich aus. Ihr könnt von Glück sagen, dass ich mir für euch so viel Zeit nehme. Oder sehe ich hier 12, 13, 14-Jährige, in denen der lebendige Gott jetzt schon seinen Samen seines ewigen Wortes hineingelegt hat. Und dass Schwestern und Brüder sind oder sein werden, die mit mir zur Ekklesia Gottes kommen. Das gibt im Unterricht vollkommen andere Linie. Bei mir. Das ist der Schlüssel. Habe ich die erleuchteten Augen des Herzens? Hat er sie mir gegeben für meine Schwester, meinen Bruder, für einen Gottesdienst, für einen Hauskreis, für ein Seelsorgesgespräch, für eine diakonische Tat, für eine Überweisung, was weiß ich, wo ich mit meinem Leben Anteil haben darf an dem Reich Gottes. Und deswegen werden Sie jetzt alle verstehen, dass ich sage, wenn Sie irgendwie Glück haben, wenn Sie irgendwie können, wenn Sie irgendwo, er ist Ihnen erlaubt, an der Ekklesia zu partizipieren. Schlag zu. Macht das. Lasst euch vom Übermaß der Arbeit nicht die Priorität des Geistlichen erdrücken. Schlag zu und investiert in das, was tatsächlich ewig bleibt. Alles andere hat den Charakter der Vorläufigkeit. Ich will es nicht gering machen. Denken Sie an Prediger. Das gehört mit in die irdische Welt des Lebens hinein. Aber den Charakter der Ewigkeit hat allein das derzeitige Projekt unseres Gottes, seine Ekklesia. Und deswegen Freifahrt voraus für alles Arbeiten in diesem Reich Gottes. Wenn der Apostel Paulus mit seinem Mitarbeiter dem Timotheus spricht, dann nimmt er ihn ja im zweiten Brief mit hinein in eine Begrifflichkeit, die ist für uns natürlich absolut Leitmaßstab. Er gebraucht im zweiten Timotheusbrief in den ersten 2 Kapiteln folgende Begriffe. Er spricht von seinem Sohn Timotheus und sagt, du bist mit mir ein Streiter Christi Jesu, das ist der Soldat. Du bist für mich der Sportler, der kämpft, zweites Bild. Du für mich bist du der Bauer, der den Acker bebaut. Du bist für mich der Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht ausrichtet. Und du bist für mich der Sklave des Herrn. Innerhalb von wenigen Versen 5 Arbeits- und Berufswelten haben wir sie. Timotheus, du bist Soldat, Sportler, Bauer, Arbeiter, Sklave Christi Jesu. Und nirgendwo sagt er, du, es tut mir leid für dich, Timotheus, ist schon ein bisschen stressig jetzt. Und er sagt ihm, Timotheus, das ist es, mein Sohn. Das hat dir Gott anvertraut. Zieh das durch, denn für mich, den Apostel Paulus, für mich heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. So, und dann kommen Sie mit mir zu Jesus. Dann kommen Sie mit mir zu unserem Herrn. Dann kommen Sie mit mir in seine Gegenwart. Dann kommen Sie und der schaut Ihnen die Augen und der spricht von Ihnen als dem treuen und tüchtigen Knecht und heißt sie willkommen und sagt zu ihnen, geh ein zu deines Herrn Freude, was übrigens klassisch beim Genitiv doppelt gedacht werden kann. Also zur Freude deines Herrn oder zur Freude des Herrn, die auch dann deine Freude ist. Also beide Varianten gelten sprachlich. Und was passiert dann? haben manche eine ganz eigenartige Vorstellung. Dann sind sie ja dann durch und dann kommen sie in so einen leeren, hellen Raum und in der Mitte steht noch eine Harfe und dann sind sie halt die nächsten paar Millionen Jahre da am... Nein, nein, nein. Wissen Sie, wie die Bibel aufhört? Die hört ganz anders auf. Dann kommen sie da an und dann gibt er ihnen ihren Lohn. Und dann haben sie Anteil an seiner himmlischen Gemeinde, Hebräerbrief Kapitel 12, die dann vollendet sein wird. Und dann werden seine Knechte ihm dienen. Da ist es wieder. Offenbarung 22. Und dann werden seine Knechte ihm dienen. Und keiner von uns wird nach den Stunden, die wir miteinander gearbeitet haben, hier sagen, oh nö, schon wieder schaffe. So, wir werden miteinander sagen, ja, natürlich. Dann schöpferische Tätigkeit ohne Genesis, ohne 1. Mose 3. Dann ohne Unwucht. Dann in dieser unendlichen Vollendungsherrlichkeit, die ihrem neuen Menschsein gegeben hat. Dann Anteil am Leib des Christus zur Verwirklichung seiner Taten. Und dann werden seine Knechte ihm dienen. Ja, natürlich. Und sein Angesicht werden sie sehen. Und sein Angesicht werden sie sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Abteilung Jesus. Unglaublich. Ich weiß, es war ein großer Bogen. Aber ich denke, Sie werden mir ein bisschen zustimmen. Das Achtergewicht hat seine Berechtigung. Ja, der Schöpfer und die Tätigkeit in 6 plus 1. Ja, Genesis 3 und die Sünde. Ja, die gesetzte Ruhe. Ja, die Folgen mit der Faulheit und dem Missbrauch und dem entsprechenden Übermaß. Ja, die Knechte, da waren wir schon in der Kurve. Beim Lohn waren wir schon ganz nah dran. Aber jetzt. Jetzt in einem Kern. Das ist Arbeit. Das ist das, wozu er uns beruft. Dass wir unseren Erwerb noch brauchen, ja. Aber das ist das, wozu er sie und mich berufen hat. Jetzt verstehen wir auch einen Epheserbrief. Jetzt verstehen wir, warum dieser Mann sagen kann, Epheser 4, und jetzt lebt gemäß eurer Berufung. Lebt gemäß eurer Berufung. Aber dazu muss ich um meine Berufung wissen. Und für meine Berufung brauche ich einmal und immer wieder und vermehrt die erleuchteten Augen des Herzens. Und dann laufen die. Ich habe schon so oft mit unterschiedlichsten Gruppen und Mitarbeitern diskutiert um den Motivationsprozess in der Gemeinde Jesu. Das ist ja was ganz Wichtiges. Wie kriegen wir die Leute dran, das Richtige zu tun? So, genau so. Nur so. Alles andere ist kurzes Aufputschen. Das sind diese kurzen kleinen Events, sind diese kurzen kleinen, schnell verleuchteten, kometenartige Kommen und Gehen. Oder ist religiöses sich hocharbeiten. So funktioniert Motivation der Gemeinde Jesu. Du kriegst die leuchtenden Augen des Herzens, du siehst und denkst, das will ich auch. Ich schließe deswegen mit meinem schönen Beispiel. Ewig lange her. Manch einer mag es kennen. Wir hatten in Hamburg die Chance, an einem Abend tatsächlich mit unseren Kindern an den Lichtspielen bei Blanden und Blumen teilzunehmen. Es war schön. Es hat einmal nicht geregnet in Hamburg. Und es war Sommer und sie hatten Ferien und wir haben es unseren Kindern gesagt, heute Abend, weil dann spät, es dunkel wurde, endlich da im Norden, im Sommer, gehen wir dahin. Was haben sie gehabt? Was haben sie gehabt? Sie haben gar nichts gehabt. Sie saßen ganz normal in ihrer Wohnung. Sie haben gar nichts gehabt. Sie haben nur von uns gesagt, das wird kommen. Okay? Und unsere Christine, die vorhin da rumrannte, die war noch deutlich kleiner, die schlägt dann auch so komisch um mich herum. Irgendwas bewegt dieses Mädchen, was ist denn los? Und dann sagte sie, meinst du nicht, ich soll mal schon ein schönes Kleid anziehen? Ich habe das mir bis heute gemerkt, ich fand das so gut. Im Vorfeld von etwas, was Stunden später stattfindet, läuft dieses Mädchen mit ihrem schönen Kleid schon mal rum. Und das ist genau das. Wenn ich die erleuchteten Augen des Herzens habe, dann kann ich sagen, mein Gott, ich sollte, glaube ich, schon mal mich umziehen. Ich kann so ja nicht weiterleben. Angesichts dessen, dass ich bei deiner Ekklesia dabei bin und was du mit mir vorhast. Ich ziehe mich mal um, okay? Ich ziehe mich um und bin dadurch top präpariert für dich, fürs Reich Gottes und arbeite mit. Herr Jesus, wir danken dir einfach dafür, dass du uns damit beschenkt hast, dass wir in diesen ersten Teilabschnitt deines Reiches Gottes mit rein durften. Wir wissen, das ist Erwählung, wir wissen das. Wir haben da kein Recht drauf. Wir haben es uns nicht verdient. Wo kommen wir hin? Aber du hast das so gemacht. Und wir stehen staunend davor, dass du uns mit Glauben beschenkt hast und dass du uns die Augen des Glaubens gegeben hast. Danke. Dass wir jetzt die erleuchteten Augen des Herzens haben dürfen. Immer wieder, immer stärker, immer vermehrter. Und dieses ganz besondere Arbeitsprojekt sehen können. Deine Gemeinde. Dass die Gemeinde in sich gestärkt, ermutigt, getröstet, aufgebaut wird. Das Evangelium rausgeht. Heilvolle Taten rausgehen. Was auch immer du von uns und mit uns willst. Und wir wissen, dass das Entscheidende nicht mit unseren menschlichen Augen jetzt zu sehen ist. Aber mit den Augen des Glaubens stehen wir staunend in dieser Welt und entdecken, wie du in aller Verborgenheit deine Gemeinde baust. Und danke für den Adel, danke für dieses Vorrecht, danke für unsere Knechtsberufung. Da dabei sein zu dürfen. Wir bitten dich, dass du es uns schenkst, dass wir noch mehr an Zeit, an Kraft, an Gaben, an Möglichkeit investieren dürfen in das, was wirklich bleibt. Dass du uns die Führung gibst, wie wir teilhaben dürfen an deinem großen Projekt. Und ja, Herr, mit allem, was uns ausmacht, wir ziehen uns einfach schon mal um. Wir wollen in Bereitschaft leben für dich und preisen dich darüber. Du großer, guter, wunderbarer Herr. Amen.